Moin und herzlich willkommen zu meiner 57. Ausgabe meiner 200 Wochen 100 Bücher Challenge. Mein Name ist Martin Trositz und ich möchte heute meine Top 3 Learnings aus dem Buch Gewohnheitstiere von Niklas Brendborg mit dir teilen. Und bevor ich das mache, noch ein paar Background-Informationen zu mir und meiner Person. Ich habe vor bummelig 4 Jahren eine Entscheidung getroffen, nämlich mein Leben nochmal komplett in die Hand zu nehmen, eigenverantwortlich zu agieren und Entscheidungen zu treffen, von denen ich mir erhoffte, dass sie mehr Leichtigkeit und Lebensfreude in mein Leben bringen. Das hatte zur Folge, dass ich einen sehr guten, gut situierten beruflichen Job, eine sehr gut situierte berufliche Situation verlassen habe. Dann erst einmal mit meiner Familie ein wenig auf Reisen war und in dieser Zeit mir erlaubt habe, nochmal zu überlegen, was ist mir wirklich wichtig, wo möchte ich hin? Und in diesem Zuge ist auch dieser Podcast entstanden, in dem ich einfach meine Learnings konservieren möchte, die ich ziehe aus unterschiedlichsten Büchern, die ich regelmäßig lese, in der Regel Sachbücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung oder auch Biografien, und habe festgestellt, dass dieser Podcast irgendwie in diesem Zuge auch zu einer Dokumentation wurde meines persönlichen Wandels und hoffe damit auch dir vielleicht ein paar Anstöße liefern zu können, dich ein wenig inspirieren zu können und vielleicht auch dazu beizutragen, etwas mehr Leichtigkeit und Lebensfreude in deinem Leben zu kultivieren. Und das Buch Gewohnheitstiere, aus dem ich heute meine persönlichen individuellen Learnings teile, also es geht nicht um die subjektiven Highlights, sondern um das, was ja, ich mir herausziehe. Dieses Buch ist zu mir gekommen über einen sogenannten Bookfluencer. Tobias Millbrandt heißt er, glaube ich, ist ein Instagram-Kollege, nenne ich es jetzt mal. Und der setzt sich sehr viel mit Büchern auseinander. Und der hatte dieses Buch vorgestellt und hatte das als Buch des Jahres bezeichnet. Ich habe mir die Rezension jetzt nicht durchgelesen, aber der Name des Buches reichte schon, um mich, ja, zu catchen, mich einzufangen. Denn der Titel Gewohnheitstiere klang für mich erst einmal spannend. Ich bin ja ein super Fan von Gewohnheiten, Gewohnheitsbildung. Das ist ja so ein bisschen ja fast mein Steckenpferd. Denn ich bin ja selber auf einem Weg der Transformation. Und das beinhaltet ja auch, sich immer wieder zu reflektieren. Warum tue ich die Dinge, die ich tue? Warum denke ich so, wie ich denke? Und da sind ja ganz, ganz viele Dinge auch im Unterbewusstsein verankert, die teilweise einfach automatisch abgerufen werden in Form von Gewohnheiten. Und in meiner Rolle als Trainer und auch Transformationsbegleiter in IT-Projekten bin ich ja immer wieder, ja, sag mal, angehalten, natürlich auch Gewohnheitsmuster zu erkennen bei Führungskräften, aber auch in Teams, um dann zu hinterfragen, ob diese Strategien tatsächlich noch angebracht sind für den gegenwärtigen Moment. Und ich habe ja schon einige Bücher auch, ich sag mal, aus der Sphäre der Gewohnheitsbildung hier vorgestellt, meine Learnings geteilt, unter anderem Atomic Habits von James Clear, Die Macht der Gewohnheit von Charles Duhigg oder auch High Performance Habits von Brendon Burchard. Also man sieht, ich bin da schon ein wenig belesen in diesem Segment und ich hatte ehrlich gesagt gehofft, aus diesem Buch nochmal ein paar weitere wissenschaftliche Erkenntnisse herausziehen zu können, wie sich so Gewohnheiten entwickeln und was ich vielleicht auch selber tun kann, um ja damit besser umzugehen oder um sie vielleicht noch effizienter zu verändern. Und ich darf schon mal voranschicken, dass diese Erwartungshaltung nur zum Teil, nur bedingt erfüllt wurde. Und ich war ein wenig überrascht, tatsächlich vom Kontext und auch vom Inhalt, in dem ich mich dann wiedergefunden habe. Und ich hätte aber tatsächlich darauf kommen können, wenn ich den Klappentext und den Untertitel ein bisschen ausgiebiger studiert hätte. Denn da steht wie folgt: Ich stelle erstmal vor den Autor Niklas Brendborg. Niklas Brendborg ist Postdoktorand für Molekularbiologie an der Universität von Kopenhagen und eines der vielversprechendsten Forschungstalente auf diesem Gebiet. 2022 erschien sein weltweiter Bestseller Quallen altern rückwärts, der unter anderem für den Royal Society Science Book Prize in Großbritannien nominiert war und in Deutschland als Wissensbuch des Jahres ausgezeichnet wurde. Also Postdoktorand, also ein junger Wissenschaftler, der nach seiner Doktorarbeit weiterhin an der Uni tätig ist, aus dem Bereich der Molekularbiologie. Da hätte ich schon mal so ein bisschen ja, nachdenklich werden können. Aber auch beim Untertitel, der nämlich lautet: Wie Industrie und Wissenschaft unsere Instinkte manipulieren. Denn letztendlich geht es eher darum, wie bekommt es die Industrie hin, dass wir immer mehr wollen, dass wir immer mehr kaufen wollen, immer mehr konsumieren wollen. Und da geht es vor allen Dingen um ja, aktuelle Entwicklungen, gesellschaftliche Strömungen, die halt unsere Ernährung betreffen, aber auch Social Media oder Medien im Allgemeinen, also auch Serien, Pornos, Drogen. Und am Ende ja, geht es in diesem Buch darum, dass wir ja einer Überstimulation ausgewiesen oder ausgesetzt sind und dass die Industrie versucht, immer mehr, immer neue Stimuli zu finden, die ihm immer noch mal so einen obendrauf legt. Und daher ist dieses Buch, was so circa 300 Seiten umfasst, untergliedert in 4 Teile, die unterschiedliche Lebensbereiche ja, beschreiben oder bewerten und auch versuchen, wissenschaftlich irgendwie herzuleiten. Nämlich im ersten Teil das Thema Ernährung, aber hier eher so reduziert auf die Themen Zucker, Fett und Salz. Im zweiten Teil dann ein bisschen konzeptioneller, übergeordneter, generell das Thema Ernährung und vielleicht auch so Ernährungsmythen und unterschiedliche Ernährungsformen, die so herumkursieren. Teil 3, Cannabis und weitere legale Drogen. Und Teil 4, Social Media und hier vor allen Dingen ja seine negativen Auswirkungen auf unsere Psyche und unser Sozialverhalten. Und das ist in der Tat alles sehr stark angereichert durch aktuelle Studien, vor allen Dingen halt aus Dänemark, dem Ursprungsland des oder Heimatlandes des Autoren und auch naheliegend dann viele Studien auch aus Deutschland. Und das Buch hat, wie gesagt, so bummelig 300 Seiten, wovon aber circa 30 Seiten, 10% wirklich Quellen sind. Das zeigt zumindest auch so den wissenschaftlichen Anspruch dieses Buches. Und wie gesagt, ich war etwas überrascht, dass ich mich dann auf einmal wiederfand im Thema Ernährung. Hatte mich da eher so auf etwas psychologischere Inhalte vorgefreut. Aber nicht schlimm. Ich habe natürlich auch hier wieder sehr viel rausziehen können und meine Top 3 Learnings beschreiben einmal die Folgen von Überstimulation. Das ist mein Learning Nummer 1. Dann habe ich natürlich mal wieder so zusammengetragen in meinem Learning Nummer 2 so ein paar Fun Facts, nenne ich es mal, zum Thema Ernährung oder Key Facts, Quick Wins, was auch immer. Also was kann ich tatsächlich direkt auch in meinem Leben umsetzen? Und mein drittes Learning ist schon fast ein bisschen nerdig. Hier geht es nochmal rein in einen Deep Dive zum Thema Dopamin, welches ja auch ja, involviert ist in dem Prozess von Gewohnheitsbildung. Und da war nochmal, hatte ich nochmal ein Aha, das aufsetzt auf dem Wissen, das ich halt schon mir angeeignet hatte in den letzten Jahren und in unterschiedlichen Büchern. Und fand ich nochmal eine wertvolle, spannende Ergänzung. Und somit möchte ich ganz gern einsteigen mit meinem Learning Nummer 1, welches sich halt mit den Folgen von Überstimulation auseinandersetzt. Und da geht es um den Begriff der Desensibilisierung. Und vielleicht hast du ja schon mal den Begriff der Desensibilisierung gehört. Mir war der Begriff erst einmal geläufig irgendwie im Zusammenhang mit Allergien. So als Maßnahme, um ja Allergien irgendwie erträglich zu machen. Ich glaube, heute nennt man das Hyposensibilisierung. Und möchte aber jetzt mal den ja, Brückenschlag wagen zu diesem Buch und lese zum Thema Desensibilisierung vor Seite 58 folgende. Wenn Sie zum ersten Mal mit einem Fallschirm springen, schüttet Ihr Gehirn große Mengen von unter anderem Adrenalin aus und das verleiht Ihnen ein euphorisches Gefühl. Aber springen Sie immer wieder mit einem Fallschirm, schraubt Ihr Körper die Belohnung dafür still und leise herunter, bis Sie den freien Fall schließlich so aufregend finden wie eine morgendliche Fahrt zum Bäcker. Dieses Phänomen nennt sich Desensibilisierung. Und meint kurz gesagt das Prinzip, je stärker wir einem bestimmten Reiz ausgesetzt werden, desto stärker verringert sich unsere Empfindlichkeit ihm gegenüber. Die Belohnung im Gehirn wird einfach immer kleiner, wenn wir eine belohnende Erfahrung häufig wiederholen. Aus dem gleichen Grund können sich reiche Menschen von einer Strandvilla mit 10 Sportwagen in der Garage gelangweilt fühlen, während bei anderen die erste kleine Wohnung und ein neuer Opel Corsa Euphorie auslösen. Und kurz gesagt ist diese Desensibilisierung und das Phänomen, was dahinter steckt, auch der Grund, warum die Industrie immer stärker nach Stimulationen sucht, die wir vielleicht noch nicht kennen. Also immer noch mal einen on top drauflegen, weil wir uns ja gewöhnen an die Stimulation. Und da ist ein Beispiel genannt, da muss ich ein bisschen grinsen, was hier so ein bisschen auch im Laufe des Buches immer wieder hervorgekramt wird, so als das i-Tüpfelchen der Superstimulation, nämlich das Eis Ben & Jerry's. Und da will ich noch mal ganz kurz vorlesen. Früher gab es Eis in einfachen Geschmacksrichtungen wie Vanille, Schokolade und Erdbeere. Heute bekommen Sie aber auch Eis wie das von Ben & Jerry's. Kein simples Vanilleeis, sondern Vanilleeis gemischt mit Karamellsoße, Schokosplittern und Keksteig. Oder mit Brownie-Stücken, Erdnussbutter und Marshmallows, um eine andere Sorte zu nennen. Das sind regelrechte Superstimuli-Bomben. Vanilleeis an sich ist ja bereits ein Superstimulus, der riesige Mengen an Zucker und Fett kombiniert. Trotzdem erscheint ein schlichtes Vanilleeis ziemlich blass neben einem Becher Ben & Jerry's. Und ich habe versucht, auch mal in meinem eigenen Leben zu kramen, also in meinem aktuellen Alltag, und mich zu fragen, in welcher Verhaltensweise oder in welchem Lebensbereich unterliege ich auch eigentlich diesem Phänomen der Desensibilisierung, weil das ja ein Indikator dafür ist, an welchen Stellen vielleicht eine Überstimulation stattfindet und damit einhergehend vielleicht auch ein nicht mehr so richtig maßvolles Verhalten an den Tag gelegt wird, sondern ich mich vielleicht im Übermaß befinde. Und da sind mir direkt ein paar Dinge aufgefallen, die ich natürlich auch ehrlich mit dir teilen mag. Erstens, der Konsum von Nasenspray ist ein wenig ausgeufert bei mir. Ich habe bis vor, glaube ich, 3 Monaten über die Dauer von 1,5, fast 2 Jahren täglich mehrfach Nasenspray verwendet. Und es war teilweise so wild, dass ich nachts aufgestanden bin und auch nachts 1-2 Mal nachgesprüht habe, weil sonst die Nase zu war und ich das Gefühl hatte, ich könnte nicht pennen. Dann war ich mal bei so einem Professor für Augengeschichten, weil ich da eine Behandlung habe. Und da kamen wir irgendwie auf das Thema Nasenspray. Und er sagte, Junge, du weißt es doch selber besser. Pass mal auf, du bist doch Trainer und Coach. Was soll ich dir denn jetzt sagen? Und er sagte, ja. Da meinte ich so, ja, stimmt, ertappt. Und da habe ich tatsächlich von heute auf morgen einfach mal Nasenspray abgesetzt. Und vor 2-3 Wochen bin ich dann aber wieder auf diesen Nasenspray-Zug aufgesprungen und fühlte mich wieder ertappt nach dem Mann. Chantal, Hase, jetzt reiß dich mal zusammen. Und jetzt fange ich an, auch wieder meinen Nasenspray-Konsum zu reduzieren und zu kontrollieren. Das war so irgendwie ein Aspekt, wo ich dachte, ja, okay, merke ich relativ schnell. Ja, wenn ich immer etwas mehr brauche, um die gleiche Befriedigung zu erlangen, dann ist das irgendwie nicht gesund. Gleiches habe ich auch erleben dürfen im Umgang mit Social Media. Ich habe jetzt gerade die letzten 2 Monate so ein kleines Experiment gemacht. Ich habe mal getestet, ob Instagram für mich ein Kommunikationskanal sein kann, auf dem ich mich präsentiere, und habe mir vorgenommen, jeden Tag Input zu liefern, also in Form von Beiträgen oder auch immer in Form von Stories. Und habe festgestellt, über die letzten 8 Wochen, dass dadurch mein persönlicher Konsum von Social Media gestiegen ist. Das heißt, ich habe mich selber ab und zu wiedergefunden, abends dann so in diesen sogenannten Doomscrollen, also dass man dann halt irgendwie ein Reel sich anguckt, also irgendwie so ein Kurzvideo, und dann, wenn das zu Ende ist, kommt sofort das nächste, oder man macht halt, weil es langweilig ist, sofort das nächste an. Und habe das ja beobachten können in mir selbst, dass allein in so einer kleinen Handlung ja irgendwie die Suche nach dem nächsten Kick ja irgendwie auch ausufert, ja, dass halt irgendwie ein Video, was vielleicht generell gut ist, schon fast untergeht, weil man vorher ein Video geguckt hat, was vielleicht ein absoluter Knaller war. Und ich habe das Gefühl, dass die Reize, nach denen man sucht, die müssen immer größer werden. Der Überraschungseffekt muss größer werden, der Lacher muss größer werden. Und da erscheinen selbst Videos, wenn die sich vielleicht, wenn man die alleine für sich betrachtet, die vielleicht super unterhaltsam, super witzig sind, die wirken gar nicht mehr, weil man halt diese Superstimulation sucht. Und habe dann auch hinterfragt, ob das eigentlich das Game ist, in dem ich mich einreihen möchte mit meinem persönlichen Content, den ich kreiere. Und habe jetzt für mich tatsächlich die Entscheidung getroffen, dass ich davon weggehen werde, Instagram als führenden Kommunikationskanal zu nutzen, sondern werde jetzt nochmal andere Dinge ausprobieren, um mich selber auch in meiner eigenen Nutzung von Social Media wieder ein bisschen einzuschränken, weil es tut mir nicht gut. Ja, und das hat dazu geführt, dass ich abends nicht gelesen habe, sondern da irgendwie rumgehangen habe und das ist irgendwie uncool. Und kleiner Randnotiz auch aus dem Buch Gewohnheitstiere. Selbst Mark Zuckerberg und viele andere Gründer von Social Media Plattformen und ja, sag mal, Anhänger von Silicon Valley Unternehmen verbieten ihren eigenen Kindern den Umgang oder die Nutzung von Social Media. Und ich sag mal, wenn diejenigen, die es eigentlich in die Welt gebracht haben, ihre eigenen Kinder davor warnen, das zu nutzen, dann ja, könnte das vielleicht ein Zeichen dafür sein, wie stark man selber so etwas nutzen sollte oder eben auch nicht. Und das Gute ist ja, bei der Desensibilisierung, man kann diesen Prozess auch umkehren. Man kann also dann sich wieder resensibilisieren, indem ich halt wirklich die Reize wieder sukzessive reduziere. Und da möchte ich gleich in meinem zweiten Learning mich auch nochmal so drauf eingehen. Ich habe festgestellt, dass zum Beispiel ich auch Salz sehr stark einsetze. Auch da, das ist mir erst bewusst geworden durch das Buch. Ich salze Essen eigentlich ungekostet, auch in einem Restaurant, was ja eigentlich ein Affront ist, auch gegen jeden Koch. Aber das Erste, was ich mache, ganz automatisch, ohne darüber nachzudenken, zu salzen. Und Salz ist halt ein Geschmacksverstärker und es ist halt möglich, in dem Moment, wenn ich Salz wieder ein bisschen zurückfahre, den Konsum herunterfahre, dass ich mein natürliches Geschmacksempfinden wieder zurückgewinne und das wieder sich erweitert, wenn ich Geschmacksverstärker nicht mehr so stark und intensiv einsetze, wie zum Beispiel Salz es ist. Und ja, das war so mein Learning Nummer 1 und schon so ein bisschen auch der Brückenschlag zu meinem Learning Nummer 2. Und ich hoffe, dass für dich vielleicht auch hier nochmal die Inspiration dabei war, mal zu überlegen, in welchen Lebensbereichen du dem Phänomen der Desensibilisierung ja aufläufst, um das vielleicht als ja, Hinweis zu nehmen, als Indikator für vielleicht einen etwas achtsameren Umgang oder achtsameren Konsum. Und damit schließe ich mein Learning Nummer 1 und leite mal über zum Thema Salz beziehungsweise zu meinem zweiten Learning, was ich erstmal so zusammenfassen möchte als ja weitere Fun Facts oder Basics oder Quick Wins zum Thema Ernährung. Also wirklich einfach konkrete Dinge, die ich mir auch nach dem Weglegen des Buches noch gemerkt habe im Zusammenhang mit Ernährung. Und vielleicht vorangeschickt auch nochmal so der Spoiler oder Disclaimer. Ich und das Thema Ernährung, wir werden einfach keine guten Freunde mehr. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass im Bio-Unterricht in frühen Jahren irgendwas an mir vorbeigegangen ist. Also mir fehlt einfach so ein gewisses Grundverständnis, vielleicht auch ein gewisses Interesse. Aber ich habe das Gefühl, mir fehlen da Anknüpfpunkte im Gehirn. Ja, also ich habe ja mal über ein Jahr einen Podcast zusammen gehabt mit einem Physiotherapeuten und Ernährungsberater. Da ging es hauptsächlich auch um Sport, Ernährung und Gesundheit. Ich habe mal ein halbes Jahr einen Personal Trainer gehabt, der mich begleitet hat beim Sport und natürlich auch beim Thema Ernährung. Ich habe eine phasenweise Apps zum Tracken von sogenannten Makros und Mikronährstoffen. Eine sehr gute Freundin von mir ist Ärztin, bei der ich regelmäßig einen Bluttest mache, um zu gucken, ja, wo habe ich vielleicht eine Mangelversorgung und wie kann ich das dann wieder ausgleichen durch Supplements oder auch durch Umstellung von Ernährung. Das heißt, irgendwie dieses Thema Ernährung und Bücher auch schon natürlich gelesen zu dem Thema. Also Ernährung ist schon irgendwie ein relevantes Thema, aber immer wenn ich mal wieder was dazu lese oder mich neu mit diesem Thema beschäftige, habe ich das Gefühl, krass, das habe ich zum ersten Mal gehört. Das wusste ich nicht. Dass Eiweiß Proteine sind, nee, das ist mir nicht klar gewesen. Oder Kohlenhydrate, dass das irgendwas mit Zucker zu tun hat. Also da gucke ich immer wieder irgendwie mir irgendwelche Fakten an und denke, boah, krass, das musst du dir mal merken. Und dann, eine Woche später ist es wieder weg. Und deswegen habe ich jetzt auch versucht, mal eher so ein paar ja pragmatischere, konkretere Learnings zusammenzutragen. Habe dazu jetzt auch keine Textstellen notiert, sondern mal einfach so ein bisschen ja rausgeschrieben, zusammengefasst, was mir hängen geblieben ist. Vor allen Dingen zu den Themen Zucker, Fett und Salz, weil das ja so ein sehr großer ja, Block ist, der erste Teil dieses Buches. Und da durfte ich nochmal ja, mich daran erinnert fühlen, dass Zucker eine der günstigsten Zutaten der Welt ist. Und das ist natürlich für Produzenten aus vielerlei Hinsicht super. Erstens, ja, Zucker kurbelt das Verlangen an. Zucker ist natürlich irgendwie süß und ne, das spricht unser Belohnungssystem an. Und je mehr Zucker, desto höher die Belohnung. Und wenn das auch noch günstig ist, ist das natürlich für Produzenten erstmal, ich sag mal, eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Außer natürlich von den Konsumenten, weil der sagt vielleicht irgendwann, boah, ich habe begriffen, dass Zucker gar nicht so gut ist. Und jetzt fangen Produzenten an, ich sag mal, den Zucker in der Zutatenliste zu verstecken. Und da habe ich mir mal rausgeschrieben, dass Dextrose, Maltodextrin und auch Isoglucose einfach nur andere Begriffe sind für Zucker. Das hast du vielleicht schon mal gehört und dachte so, ja, nichts Neues. Erzähl mir mal was Neues. Vielleicht ist das was Neues. Fruchtkonzentrat. Wenn du dieses Wort hörst, woran denkst du dann? Also was assoziierst du mit dem Begriff Fruchtkonzentrat? Und für mich war eigentlich immer das Verständnis, wenn ich irgendwie auf einer, so einer Saftpackung Fruchtkonzentrat lese, war so meine Idee, ja, da wird irgendwie die Frucht, das Fruchtfleisch irgendwie konzentriert und man versucht so, die wesentlichsten Elemente der Frucht zu konzentrieren und dann kann ich das irgendwie wieder mit einer Flüssigkeit verbinden oder mit Wasser und dann habe ich quasi die, ja, erst das konzentriert und kann es dann über Flüssigkeit hinzuführen, wieder etwas strecken. Und da bin ich etwas erschrocken gewesen, als ich gelesen habe, dass die Konzentration aus Früchten sich nicht auf Fruchtfleisch oder irgendwas Gesundes beschränkt oder reduziert, sondern dass es darum geht, aus der Frucht den Zucker zu konzentrieren. Das heißt, wenn du auf deiner Fruchtpackung oder auf deiner Marmelade oder wo auch immer Fruchtkonzentrat liest, dann ist das eigentlich nichts anderes als Zucker. Da war ich auf jeden Fall etwas überrascht. Und ein weiterer Funfact zum Thema Zucker war dann im Zusammenhang mit der Sandwich-Kette Subway verknüpft. Ich weiß nicht, ob du Subway als ja, Fast-Food-Kette kennst. Ich hatte, also ich glaube, da gab es mal einen relativ großen Hype. Mittlerweile ist ja auch schon wieder ein bisschen abgeklungen. Aber ich erinnere mich, dass ich früher auch zu Subway gelaufen bin mit einem besseren Gefühl als zum Beispiel zu McDonald's oder Burger King, weil ich dachte, ja, ich mache mir jetzt hier so ein Vollkornbrot und dann packen die da irgendwie ein paar Zutaten drauf, ein bisschen Gemüse, ein bisschen Käse, ein bisschen Wurst und dann ist das auf jeden Fall gesünder als McDonald's oder Burger King. Und wir bleiben mal bei diesem Sandwichbrot. Dieses Sandwichbrot wird von Subway selbst hergestellt und der oberste Gerichtshof in Irland hat gerichtet entschieden, dass man dieses Brot, dieses Sandwichbrot gar nicht mehr Brot nennen darf, weil es so viel Zucker enthält, dass es kein Brot mehr ist, sondern ein Kuchen. Ja, also wenn du dir dein Sandwichbrot bei Subway belegst und bestellst, könntest du eigentlich auch sagen, ja, ich hätte hier gerne den Vollkornkuchen oder den Sesamkuchen und darauf packst du mir jetzt mal bitte Salami und Käse und ein bisschen und keine Jalapenos, ne, weil scharf. Fand ich auf jeden Fall irre abgefahren, hatte ich so noch nicht gehört. Und dann ging es weiter beim Thema Zucker. Wie gesagt, jetzt, ich sammle einfach nur oder trage zusammen, was sich bei mir so ein bisschen eingeprägt hat. Und für mich war solch spannend nochmal die wissenschaftlich fundierte Aussage, dass, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Cola und Cola Light, tatsächlich Cola Light gesünder ist. Auch wenn man jetzt vielleicht nicht in diesem Zusammenhang von gesund sprechen darf, aber ja, Cola Light ist besser als Cola, auch wenn natürlich jetzt Cola Light ja auch jetzt kein Jungbrunnen darstellt für die eigene Gesundheit. Und ne, das waren so ein paar Fun Facts zum Thema Zucker. Beim Thema Fett muss ich sagen, so bei Fett bin ich schon fast wieder so ein bisschen raus beim Verständnis. Aber ich habe mir gemerkt, dass wir sehr häufig und sehr gerne Fett und Zucker in der Kombination zu uns nehmen, weil beides ja irgendwie Geschmacksverstärker sind. Das zieht uns irgendwie besonders an und ist zum Beispiel auch ein Grund, warum wir zur Cola, die sehr viel Zucker enthält, sehr, sehr gerne Chips essen, ne? Sehr, sehr fettiges Essen. Und Fett in seiner Form oder in seiner Rolle als Geschmacksverstärker können wir als Konsumenten in der Regel zum Beispiel schlechter einschätzen. Und führt dazu, dass wir teilweise mehr Fett konsumieren als Zucker, also dass wir da weniger achtsam sind im Umgang. Aber, und das war das, was ich mir gemerkt habe, als Fun Fact zum Thema Fett, in der Natur gibt es kein Nahrungsmittel, das Fett und Zucker beides in hohen Dosen enthält. Ne, man hat vielleicht so einen hohen Zuckergehalt in Honig, man hat einen hohen Fettgehalt in Nüssen, aber die Kombination davon kommt in der Natur nicht vor, außer, und jetzt halte ich fest, in Muttermilch. Muttermilch ist das einzige Nahrungsmittel, das Fett und Zucker in einer sehr, sehr hohen Dosis beinhaltet. Und wenn man sich jetzt diese Makronährstoffe mal eine Zusammensetzung genauer anschaut, dann besteht Muttermilch zu 55% aus Fett, 40% aus Kohlenhydraten und 5% aus Proteinen. Und verrückterweise ist das in der Zusammensetzung den Snacks im Supermarkt sehr, sehr ähnlich. Also all das, was wir irgendwie so als Snacks uns zuführen, ist sehr stark in der Zusammensetzung orientiert an Muttermilch. Ja, und da sitzen ja nicht irgendwelche Jungs da dran, die das einfach so aus Hobby machen, sondern da gibt es ja riesige Forschungszweige. Und diese Lebensmittelforschung spricht hier von einem sogenannten Bliss Point, also einem Glückseligkeitspunkt, der einfach die maximale Auswirkung hat auf unser Belohnungssystem im Hirn. Und da war ich auf jeden Fall irgendwie fasziniert von der Information, auch gleichsam ein bisschen schockiert, aber ich dachte, kann man mal drüber sprechen, kann man mal teilen, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und als letzten Aspekt, wir haben jetzt Zucker und Fett besprochen, zum Thema Salz vielleicht noch abschließend. Ich glaube, dass Salz eine der Hauptursachen ist für Herz-Kreislauf-Probleme, für Übergewicht, Bluthochdruck. Ich glaube, das hat sich mittlerweile rumgesprochen. Und dass man halt versuchen sollte, Salz im Konsum ein bisschen zu regulieren oder zumindest zu beachten. Und da stelle ich dir mal die Frage, was glaubst du denn, wie viel Gramm Zucker am Tag ist denn so empfohlen? Vom, keine Ahnung, WHO oder wer auch immer sich da um sowas kümmert. Ja, es sind 5 Gramm. 5 Gramm am Tag werden empfohlen für eine erwachsene Person als Höchstmenge. Ich bin natürlich gefragt, wie viel sind 5 Gramm? Kann ich mir jetzt irgendwie schlecht vorstellen bei Salz. Das ist ein gestrichener Teelöffel. Also ein gestrichener Teelöffel Salz am Tag sollte man maximal zu sich führen. Und naja, wenn ich mich da so salzen sehe, pauschal, random, einfach immer obendrauf, dann kann ich mir vorstellen, dass ich da relativ schnell drüber komme. Denn es werden auch in nahezu allen Lebensmitteln, die wir zu uns nehmen, also fast egal, wo man reinschaut, auch da ist wieder Salz drin, weil Geschmacksverstärker. Und der tägliche körperliche Bedarf, also das, was der Körper tatsächlich braucht zum Überleben, sind 0,5 Gramm pro Tag. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, vielleicht sollte ich ein bisschen weniger salzen. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Also seitdem ich diese Stelle gelesen habe, habe ich einfach nicht mehr zusätzlich gesalzen. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viel Salz ich jetzt durch irgendwie die Lebensmittel aufnehme, die ich so tagtäglich konsumiere. Aber das war zumindest schon mal ein sehr konkreter Einschnitt, eine konkrete Veränderung, die dieses Buch bei mir herbeigeführt hat. Ich salze nicht mehr. Und vielleicht löst auch bei dir das, was ich dir gerade erzählt habe zu Zucker, Fett und Salz, vielleicht trägt das dazu bei, nochmal dein eigenes Konsumverhalten zumindest zu hinterfragen oder zu beobachten, bewusst zu beobachten. Und vielleicht gibt es ja etwas, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, wie du dort vielleicht den Konsum oder Überkonsum ein wenig einschränken kannst. Und als letzten Fun-Fact außerhalb von Fett, Zucker und Salz möchte ich nochmal die Kartoffel hier aufs Tableau heben. Die Kartoffel ist das sättigendste Lebensmittel der Welt. Also die Kartoffel hat den höchsten Sättigungsindex und dieser Sättigungsindex beschreibt die Sättigung oder Sättigungsdauer pro Kalorie. Also wie viel Kalorien nehme ich zu mir und wann habe ich dann wieder Hunger? Ja, und wenn man das ins Verhältnis setzt, jetzt ist die Kartoffel einfach der Endgegner für Hunger und damit extrem gut geeignet, um einerseits ein Sättigungsgefühl zu erhalten und das aber auch lange beizubehalten. Und da kann man eine Kartoffeldiät machen und so weiter. Das hat der Autor dann auch irgendwie mal gemacht. Ist jetzt auch alles nicht empfohlen, aber zumindest nochmal festzustellen, Kartoffel gut, hat mir dazu beigetragen, dass ich in den letzten Tagen auch schon wieder mehr Kartoffel gefratzt habe, weil ich merke, es ist so Ende des Jahres, Weihnachtszeit kommt, da darf man nochmal ein bisschen bewusster konsumieren, darf ich nochmal bewusster konsumieren und vielleicht waren so 1-2 Fun Facts dabei, die auch dich dabei unterstützen, ein wenig bewusster zu konsumieren. Und das war mein Learning Nummer 2 Und mein drittes Learning, das wird, wie angekündigt, schon ein bisschen nerdiger, denn jetzt geht es hier um das Thema Dopamin und der Einfluss oder den Einfluss von Dopamin auf das Bilden von Gewohnheiten bzw. auf dessen Einfluss auf Lernprozesse. Und ich habe mich schon häufiger mal mit Dopamin auseinandergesetzt. Also ich habe auch mal eine Podcast-Folge gemacht zu dem Buch Dopamin, ein Hormon regiert die Welt. Da bin ich schon sehr intensiv drauf eingegangen, habe es auch ergänzt um ein paar Dinge, die ich so gelernt habe, zum Beispiel durch Andrew Huberman, der da ja auch einige Podcast-Folgen zu dem Thema veröffentlicht hat, und möchte jetzt einfach hier ein bisschen ja aufsetzen und ja das ein wenig vertiefen, vor allen Dingen um ein Aha oder ergänzen um ein Aha, das ja sich aus diesem Buch ergeben hat. Und um dich kurz ein bisschen abzuholen zum Thema Dopamin, vereinfacht gesagt ist Dopamin das Hormon oder ein Hormon, das uns antreibt. Es wird umgangssprachlich auch mal als Belohnungshormon oder Glückshormon beschrieben. Wenn ich aber sage, dass wenn man zum Beispiel bei einer Ratte den Dopaminspiegel auf Null setzt, also gar kein Dopamin mehr ausgeschüttet wird, dann hört die Ratte auf, sich zu bewegen, selbst dann, wenn ich irgendwie das allerleckerste Fressen ihr direkt vor die Nase lege. Und das umschreibt letztendlich so ein bisschen Dopamin, also es treibt uns an. Und Dopamin hat zwei Funktionsweisen. Es gibt einmal ein sogenanntes Grundrauschen, also ein generelles Grundlevel an Dopamin, was wir haben. Das wirkt sich dann darauf aus, wie stark unser genereller Antrieb ist, wie bunt auch unsere Welt uns erscheint. Na, und da geht es generell darum, auch dieses Grundrauschen zu erhöhen. Und das kann man zum Beispiel machen durch kalt duschen und baden. Also diese ganze Wim Hof Methodik hat am Ende zur Folge, dass ich mein Grundrauschen an Dopamin erhöhe, mein Grundlevel. Und dann gibt es aber noch eine zweite Funktionsweise, und das ist die phasische Ausschüttung über den Tag. Und diese phasische Ausschüttung kann man sich vorstellen, so wie Ausschläge bei einem Lügendetektor oder bei einem EKG. Ja, je nachdem, in welcher Umgebung wir uns befinden, welchen Reizen wir ausgesetzt werden, reagiert auch unser Dopaminspiegel im Hirn und nimmt entsprechend dann einen Einfluss darauf, wie wir agieren, was wir tun, was wir unterlassen und damit dann auch, wie wir lernen und in der Folge auch, was für Gewohnheiten wir bilden und welche nicht. Und dazu möchte ich einmal lesen oder vorlesen auf Seite 168, wie zum Beispiel ein Kind mit Hilfe von Dopamin lernt oder ein Baby in diesem Falle. Stellen Sie sich also vor, Sie sitzen als kleines Kind vor einer Schüssel Babybrei und halten ein Löffelchen in der Hand. Noch beherrschen Sie Ihre Armbewegungen nicht sonderlich gut, weshalb der meiste Brei überall landet, nur nicht in Ihrem Mund. Früher oder später gelingt es Ihnen aber doch, einen Treffer zu landen. Sie bekommen den leckeren Babybrei zu schmecken und augenblicklich schlägt die Dopaminkurve in Ihrem Hirn aus. Es kommt zu einem Dopamin-Peak, also zu einem Höhepunkt. Denken Sie aber daran, das Dopamin selbst ist nicht die Belohnung. Sie setzt sich aus anderen Molekülen im Gehirn zusammen. Dopamin sagt Ihnen also nicht, ob etwas gut oder schlecht ist. Stattdessen verraten Ihnen Dopamin-Peaks, ob etwas besser oder schlechter als erwartet ist. Und Babybrei im Mund fühlt sich besser an als kein Babybrei im Mund. Der Dopamin-Peak sorgt dafür, dass die Hirnaktivität, die kurz vor der Belohnung stattfand, mit einer größeren Wahrscheinlichkeit wiederholt wird. Je öfter Sie also den Mund mit dem Löffel treffen, desto stärker werden die Verbindungen in Ihrem Gehirn, die die korrekte Weise, einen Löffel zum Mund zu führen, koordinieren. Zu guter Letzt ist es ein Kinderspiel für Sie und dann kommt es zu keinen Dopamin-Peaks mehr. Der Babybrei schmeckt zwar immer noch gut, stellt aber keine unerwartete Belohnung mehr dar. Sie haben gelernt, dass sie sich ganz sicher einstellt, wenn Sie diejenigen Hirnverbindungen aktivieren, die Sie den Löffel zum Mund führen lassen, wenn eine Schüssel Babybrei vor Ihnen steht. Heißt also, Dopamin unterstützt erst einmal den Lernprozess. Dopamin selbst ist nicht die Belohnung, sondern verknüpft das Verhalten, was wir an den Tag legen, um zu einer Belohnung zu kommen. Das ist erstmal so der erste Schritt. Und sobald wir das gefestigt haben, gibt es keinen Dopamin-Peak mehr. Jetzt geht's aber weiter. Eines Tages befinden sich dann in der Schüssel statt Babybrei Coco Pops. Die haben Sie noch nie probiert, aber sie schmecken besser als Babybrei. In dem Moment, in dem die Pops auf ihrer Zunge landen, verspüren sie eine unerwartet große Belohnung. Es wird also wieder Dopamin ausgeschüttet. Jetzt lernen sie, auf dem aufzubauen, was sie bereits wissen. Die neue Lektion lautet, dass es besser ist, Coco-Pops in den Mund zu löffeln, als Babybrei. Wenn Ihnen in Zukunft wieder einmal Coco-Pops vorgesetzt werden, besteht daher eine größere Wahrscheinlichkeit, dass Sie sie zum Mund führen, damit Sie die Belohnung erneut spüren können. Ja, und das geht übrigens auch in die andere Richtung. Also wenn man jetzt Rosenkohl zum Beispiel in die Müsli-Schüssel packen würde, na, dann würde der bittere Geschmack des Rosenkohls dazu führen, dass man dieses Verhalten nicht wiederholt. Und zusammengefasst kann man sagen, dass es sich bei diesen Dopamin-Peaks im Gehirn also um einen Lernmechanismus handelt. Wenn sich etwas besser als erwartet anfühlt, trainieren diese Peaks das Gehirn darauf, die Handlung zu wiederholen, um das gleiche Gefühl noch einmal zu erleben. Wenn sich etwas schlecht anfühlt, sorgt dieser Mechanismus dafür, dass Sie genau das nicht wiederholen. Soweit, so gut. Aber jetzt kommt meines Erachtens nach eigentlich der interessante Punkt, der für mich auch neu war. Denn man hat jetzt wirklich geguckt, wann genau erscheinen denn diese Dopamin-Peaks. Und bevor der Dopamin-Peak irgendwann verschwindet, weil man es halt irgendwie, ne, sich dran gewöhnt hat, trifft dieser Dopamin-Peak immer früher auf. Bei unserem Coco-Bobs-Beispiel trifft er zum ersten Mal auf, wenn sie die Pops schmecken. Danach kommt jedoch der Peak schon, bevor sie den Löffel überhaupt zum Mund führen. Ja, vielleicht schon, wenn sie das Wort Coco-Pops sagen oder während die Eltern die Schüssel füllen oder wenn jemand den Schrank öffnet oder du selbst den Schrank öffnest und entdeckst, dass dort eine Packung Schoko oder Coco-Pops steht. Und es kommt immer früher zu diesem Dopamin-Peak, weil ihr Gehirn sich von der Belohnung aus zeitlich rückwärts orientiert, wenn es etwas lernen soll. Ja, zuerst haben sie es gelernt, dass es ein gutes Gefühl gibt, wenn der Coco-Pops vor ihnen stehen und sie führen sie zum Mund. Und dann irgendwann begreift quasi unser Gehirn, dass es eine Verknüpfung gibt zwischen, ich nehme den Löffel in die Hand, führe den in den Mund und dann kommt es zu dieser Belohnung. Und diese Rückwärtsterminierung führt halt so weit, dass irgendwann unser Gehirn eigentlich die, ich sag mal, Belohnung antizipiert, wenn ich nur Coco Pops sehe. Und das war für mich irgendwie so ein Aha, zu sagen, ach krass. Ja, also es geht gar nicht um die Belohnung, sondern es geht einfach nur um das Wissen, um die Antizipation der Belohnung, dass die irgendwie im Raum steht, wenn ich zum Beispiel Coco Pops sehe. Und ich habe mich manchmal gefragt, warum ist das verdammte Scheiße so schwer, Wasabi-Erdnüsse nicht zu essen, wenn ich weiß, die sind da. Weil vereinfacht gesagt, das Wissen, dass diese Wasabi-Nüsse da sind, in mir schon einen Dopamin-Peak auslösen, der sich so anfühlt, als wie wenn ich das erste Mal Wasabi-Erdnüsse in meinem Mund spüre. Und das ist doch irgendwie absurd. Aber es ist doch auch irgendwie gleichsam die Erklärung, warum es manchmal so schwer ist, zu widerstehen. Das hat nichts mit mangelnder Disziplin oder mit mangelnder Willensstärke zu tun, sondern es ist tatsächlich auch hormonell begründbar, dass allein das Wissen oder das Sehen von solchen Triggern dazu führt, dass wir mehr oder weniger die Belohnung schon in unserem Mund spüren. Und das fand ich nochmal spannend, das war für mich neu und war für mich aber auch nochmal im Zusammenhang mit Gewohnheiten, sag mal, die Bestätigung, dass, ich sag mal, vielleicht der in Anführungsstrichen einfachste Weg, sowas zu widerstehen, ist, solche Trigger zu entfernen, sich diesen Triggerpunkten, den Auslöser von Gewohnheiten, den Auslösern nicht auszusetzen, also einfach keine Wasabi-Erdnüsse im Haus zu haben, weil Wasabi-Erdnüsse sind für mich aktuell der Endgegner. Ja, und wenn ich sie nicht im Haus habe, wenn ich sie mir trotzdem vorstelle, dann habe ich trotzdem natürlich irgendwie, wird man direkt, setzt sofort der Speichelfluss ein, aber ich kann nichts machen. Aber wenn sie da wären, wird wahrscheinlich mein Gehirn mich schon so stark manipulieren, mir so stark suggerieren, wie es ist, diese im Mund zu haben, dass ich einfach nicht in der Lage bin, dem ja zu entgehen, dem zu widerstehen. Und dann esse ich sie und dann sitze ich dann wieder danach und denke, meine Güte, 150 Gramm Wasabi-Erdnüsse, musste das wirklich sein? Und dann vielleicht ja. Und das heißt aber auch, dass irgendwie Disziplin vielleicht gar nicht der erfolgreiche Widerstand ist gegen etwas oder irgendwie etwas zu überwinden oder sich etwas zu entsagen, sondern vielleicht ist Disziplin auch einfach die Fähigkeit, Triggerpunkte zu vermeiden oder zu umgehen. Und wir gehen ja jetzt so in den Jahresendspurt hinein. Wir starten bald in das Jahr 2025 und der eine oder andere wird sich dann auch wieder mit dem Thema Vorsätze auseinandersetzen, indem es ja darum geht, vielleicht auch Verhaltensweisen mehr nicht mehr an den Tag zu legen oder neue Verhaltensweisen zu etablieren. Und wenn du ein Verhalten ändern möchtest, also inklusive mir selbst, dann darf ich mir die Frage stellen, welcher Triggerpunkt löst denn diese Routine aus? Also dieses gewohnte Verhalten, jetzt zu diesen Wasabi-Erdnüssen zu greifen, das ich ändern möchte. Und das, glaube ich mal, sich vor Augen zu führen, also die konkreten Trigger auszumachen, sind die Grundlage dafür, natürlich auch diese Trigger dann irgendwie aus dem Leben dann herauszunehmen, um dann entsprechend auch, ja, diese Dopaminfalle nicht hineinzulaufen. Und als kleine Auffrischung nochmal, welche Trigger lösen denn Gewohnheiten aus? Da fasse ich nochmal zusammen. Es gibt 5 Triggerarten, die eine Gewohnheit oder eine Routine, ein beobachtbares Verhalten auslösen. Das sind in der Regel ein Ort, die Zeit oder ein Zeitpunkt, Menschen, eine Emotion, ein emotionaler Status oder eine vorangegangene Handlung. Und ich nehme das jetzt mal im Zusammenhang mit Kaffee. Das hatte ich schon mal, glaube ich, geteilt, auch in irgendeiner Folge zum Thema Gewohnheiten. Ne? Wir trinken vielleicht zu viel Kaffee und fragen uns manchmal, warum trinke ich eigentlich so viel Kaffee? Seltenst, weil wir so viel Durst haben, sondern weil wir vielleicht, ne, das ist das Thema Ort, Auslöser, wir kommen ins Büro und das Erste, was ich mache, ist mir einen Kaffee zu nehmen. Oder die Zeit. Es ist, keine Ahnung, 17 Uhr. Ich habe mir irgendwann mal gesagt, ich trinke keinen Kaffee mehr nach 17 Uhr. Bedeutet aber auch, dass ich wahrscheinlich in der halben Stunde vor 17 Uhr sehr regelmäßig, sehr häufig Kaffee trinke. Es können aber auch Menschen sein, wie zum Beispiel ja, eine Backoffice-Angestellte, die ich halt immer als Erste sehe, wenn ich ins Büro komme. Und dann sage ich, moin Britta, na komm, wir trinken mal einen Kaffee. Es kann aber auch ein emotionaler Status sein, also der 4. Trigger, dass ich sage, boah, ich fühle mich irgendwie müde, ich fühle mich irgendwie gestresst, jetzt trinke ich mal einen Kaffee, weil Kaffee ist irgendwie Zeit für mich. Oder es ist eine vorangegangene Handlung, wie zum Beispiel, ach, ich habe gerade wie eine Kippe geraucht oder dazu nehme ich mir einen Kaffee oder, oh, ich habe gerade Mittag gegessen, jetzt erstmal einen Kaffee. Ne? Also das sind so die 5 zentralen Triggerpunkte und in der Regel sind uns die nicht bewusst, sondern wir beobachten an uns selbst nur das Verhalten, was wir gegebenenfalls ändern wollen. Ne? Und mit diesen Hintergrundinformationen hilft es dir vielleicht oder fällt es dir vielleicht etwas leichter, Auslöser zu erkennen, um sie zu eliminieren, damit du nicht in die Falle läufst, die dir dein Gehirn stellt, nämlich die Belohnung eigentlich schon zu antizipieren, vorwegzunehmen durch einen Dopamin-Peak. Das war nochmal ein kleiner Ausflug in das Thema Gewohnheitsbildung und ein bisschen Nerd-Talk zum Thema Dopamin. Ich danke dir, dass du mir bis hierhin gefolgt bist und zugehört hast. Und wenn du bis jetzt hier dabei warst und irgendetwas gelernt haben solltest, da würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung schenkst, spendierst auf der Plattform, auf der du dich gerade bewegst und mich konsumierst. Du darfst mir natürlich aber auch gerne Feedback zukommen lassen per Mail oder Instagram, LinkedIn. Du wirst mich finden, wenn du möchtest. Und wenn du noch neugieriger geworden bist auf das Thema Gewohnheiten, mehr lernen möchtest oder Lust hast, dich selber zu verändern, ich habe irgendwann mal, ja nicht irgendwann, sondern in den letzten Monaten mal einen 90-minütigen Videokurs aufgenommen, indem ich mein Wissen zum Thema Gewohnheiten und Gewohnheitsänderungen mal zusammengetragen habe, mit dem Ansatz, dir ja vielleicht ein paar Anreize, ein paar Ideen, ein paar Inspirationen zu spendieren, was du tun könntest, um dein Leben vielleicht ein bisschen leichter und erfüllter gestalten zu können. Und auf www.selbstfindungskompass.de wirst du auf die entsprechende Seite weitergeleitet, an der du meinen gratis Videokurs zu diesem Thema finden kannst. Nun fasse ich für dich zusammen meine Top 3 Learnings aus dem Buch Gewohnheitstiere von Niklas Brandberg wie folgt. Learning Nummer 1, wir befinden uns eigentlich industriell gesehen in einem Dauerzustand von Überstimulation und diese Stimulation führt zu Desensibilisierung. Also wir brauchen immer mehr Reize, um das gleiche Belohnungsgefühl zu haben. Und das nutzt natürlich die Industrie, vor allen Dingen im Einsatz von Zucker, Fett und Salz. Und ich habe in meinem Learning Nummer 1 ein paar Learnings diesbezüglich geteilt, also ne, was Desensibilisierung eigentlich macht und dass die Desensibilisierung selbst, dieser Prozess, dieses Phänomen ein guter Indikator dafür sein kann, das eigene Verhalten mal zu reflektieren, ob ich vielleicht irgendwo in einer Überstimulation hänge. Na, ich zum Beispiel habe für mich erkannt, dass ich im Bereich Social-Media-Konsum, aber auch im Konsum von Salz und auch im Konsum von Nasenspray irgendwie ein bisschen maßlos geworden bin und dass ich den Prozess der Desensibilisierung aber auch umkehren kann. Also ich kann wieder eine Resensibilisierung durchführen, indem ich halt meinen Konsum reduziere und da zum Beispiel bei der Reduktion von Salz auch wieder meine natürlichen Geschmacksnerven unterstütze und die mir dann entsprechend auch die Geschmäcker, Geschmackssensationen liefern werden, von denen ich glaubte, dass ich sie nur hinbekomme mit zusätzlichen Salz. In meinem Learning Nummer 2 bin ich so ein bisschen intensiver auf Salz, Fett und Zucker eingegangen, habe da mal geteilt vermeintlich neue Learnings für mich zum Thema Ernährung und habe da ein paar Dinge rausgeholt, wie unter anderem, dass natürlich Zucker irgendwie die günstigste Zutat der Welt ist, ne, und dass versucht wird, diesen Zucker irgendwie in den Inhaltslisten zu verstecken. Ja, und wenn du zum Beispiel Fruchtkonzentrat liest, dann ist das nicht die Konzentration der ganzen Vitamine und all dessen, was gut ist in einer Frucht, sondern in der Regel die Extraktion des Zuckers. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie die Industrie versucht, uns Dinge unterzujubeln, ohne dass wir es merken, ne, mit dem Ziel, immer mehr haben zu wollen. Für weitere Fun Facts oder weitere Learnings meinerseits zu diesen Themen gerne direkt ins Learning reinspringen. Und in meinem dritten abschließenden Learning habe ich nochmal ein bisschen Nerd-Talk betrieben zum Thema Dopamin und ja der Einfluss von Dopamin auf das Lernen und das Entwickeln von Gewohnheiten. Und da haben wir am Ende festgestellt, dass Dopamin dazu beiträgt, dass wir die Belohnung antizipieren, also dass unser Hirn von der Belohnung mit der Zeit immer weiter, sag mal, nach vorne in der Handlungskette wandert, sodass wir gar nicht mehr das Essen, ne, von einer Wasabi-Erdnuss den Dopamin-Peak gibt, so wie es beim ersten Mal ist, sondern vielleicht schon das Sehen der Packung selber in mir diesen Dopamin-Peak auslöst, der es mir einfach ja so schwer macht, dann zu widerstehen. Ne, und wenn man sich halt mit Gewohnheiten auseinandersetzt und Gewohnheiten ändern möchte, dann ist auf jeden Fall der Pro-Tipp, die Trigger, die Auslöser zu eliminieren, um dann entsprechend gar nicht erst in dieser Versuchungsschleife, in diesem Verlangen zu enden. Und das waren sie, meine Top 3 Learnings aus dem Buch von Niklas Brandborg. Und ich möchte abschließen mit einem Zitat oder mit einer Aussage von Reed Nastings, dem Gründer von Netflix. Der wurde nämlich irgendwann mal gefragt, wie er das denn so alles sieht, das Marktumfeld, in dem er sich bewegt. Und ich zitiere nicht, sondern ich paraphrasiere mal so seine Aussage. Na, er wurde gefragt, so was, wer sind denn eigentlich so jetzt so die größten Wettbewerber, Mitbewerber? Und da hat er relativ ehrlich gesagt, pass auf, ist mir eigentlich fast egal, was Amazon Prime oder Disney Plus oder andere Streamingdienste machen. Unser Kontrahent ist nicht ein anderer Streamingdienst, sondern unser Kontrahent ist in der Schlaf. Und das ist eine relativ große Ressource, die wir abgreifen können und zeigt meines Erachtens nach nochmal, wie gezielt wir stimuliert werden und dass natürlich die Industrie und eigentlich niemand jetzt oder wenige sich darum kümmern, was zu unserem Besten ist und dass es halt irgendwie immer darum geht, mehr Verlangen in uns auszulösen. Und dieses Wissen und dieser Eindruck aus diesem Buch hat zumindest bei mir dazu beigetragen, etwas aufmerksamer zu bleiben und ich hoffe, dass ich auch dir heute ein paar Anreize, ein paar Ideen, Impulse liefern konnte, um auch selbst dein Achtsamkeitslevel diesbezüglich ein bisschen zu erhöhen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, für deine Wertschätzung in Form von Zeit, wünsche dir alles Gute und sei gerne dabei bei der nächsten Episode und bis dahin alles Liebe, alles Gute. Tschüssi.